uns waren, also wenn wir irgendwie komisch waren, kann man auch sagen, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen waren oder sind, also irgendwie normal sind, so sind wir es für euch. Und jetzt kommt die Begründung, eigentlich warum Paulus sich so verhält, wie er sich verhält. Vers 14, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also eigentlich kann man diesen drei Versen die ganze Verteidigungsrede von Paulus zusammenfassen. Er sagt, ey, warum ich mich so komisch verhalte und warum ihr euch fragt, was ist das denn für ein Typ, ist eigentlich nur, wie Benny meinte, die Liebe Christi drängt mich, ich kann nicht anders. Ich bin so erfüllt von der Liebe Gottes zu mir und meine Antwort darauf ist die Liebe zu Gott, dass ich mich so verhalte, dass es für euch komisch ist. Und das einfach kurz als Aufhänger für heute Morgen. Drängt uns die Liebe Gottes auch so stark, dass wir bereit sind, komische Dinge zu tun, in den Augen der Welt zumindest? Kurz dazu, Punkt. Wir als Gemeinde haben ja eine Art lose Predigtreihe über die Apostelgeschichte. Das hat, glaube ich, John mal so gesagt, die ist relativ lose, weil sie jetzt nicht ständig Woche für Woche ist. Und manche von euch wissen es vielleicht sogar noch, dass ich eine noch loserere Predigtreihe habe, und zwar über den Propheten Haggai im Alten Testament. Ah, die muss ich noch anmachen. Über den Propheten Haggai im Alten Testament. Und die möchte ich heute fortsetzen und auch abschließen, weil ich denke, das passt gut zu diesem Gedanken. Was bist du denn für einer? Am Ende, wenn wir so leben, wie Gott es hier von den Israeliten fordert, wird es die Folge sein, dass die Menschen sich das auch über uns fragen. Was bist du für ein komischer Mensch, dass du so handelst, wie du handelst? Und da das schon so lange her ist, habe ich euch ein Video mitgebracht vom Bibelprojekt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen YouTube-Kanal kennt. Das sind Leute, Christen aus Lemgo, sogar aus der Gegend, die die ganzen Bibelbücher in kurzen Videos zusammenfassen. Und das passt einfach perfekt, um euch nochmal kurz den Zusammenhang des heutigen Predigttextes aufzuzeigen. Und danach wird Jonas Janssen nach vorne kommen und uns den Predigttext vorlesen. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass heute viele junge Menschen auf der Bühne sind. Ist einfach eine coole Konstellation, dass irgendwie gefühlt nur Jugendliche heute dabei sind. Deswegen dachte ich, passt es auch, wenn ihr mal Jonas vorne seht, der sonst hinten treu an der Technik dient. Und ich bete aber vorher noch für die Predigt. Ich danke dir, mein Herr, für deine Liebe, dass du dich selbst hingegeben hast, dass du Mensch wurdest, was wir bald feiern werden, dass du ein Leben im Gehorsam Gott gegenüber gelebt hast und dass du bereit warst, bis ans Kreuz zu gehen. Ja, bis zum Tod am Kreuz warst du gehorsam, Herr. Dafür danken wir dir und wir danken dir für deine Liebe zu uns und bitten dich, Herr, dass sich deine Liebe in uns zu einer Liebe entwickelt, die wir auch dir gegenüber haben, dass wir bereit sind, dass sie uns drängt, so zu handeln, wie du es willst, dass wir dir wirklich gehorsam sind und dass die Menschen nicht anders können, als uns zu fragen, was mit uns los ist, und dass wir bereit sind, dann Rechenschaft abzugeben über die Hoffnung, die wir in uns haben, Herr, dass wir eines Tages bei dir sein werden, dass wir das ewige Leben in uns haben. Amen. Habe ich gar nicht für die Predigt gebetet, aber ich denke, das ist nicht schlimm. Ich sage einfach mal Film ab.
Das Buch vom Propheten Haggai. Es gehört zu den kleineren prophetischen Büchern, aber es ist trotzdem sehr wichtig in der gesamten Geschichte der hebräischen Bibel. Die hebräischen Propheten hatten Israel über Jahrzehnte vorgeworfen, ihren Bund mit Gott durch Götzenanbetung und Ungerechtigkeit zu brechen. Sie warnten davor, dass Gott das große Reich Babylon schicken wird, um Jerusalem und den Tempel zu zerstören und das Volk ins Exil zu verschleppen. Das alles passierte im Jahr 587 vor Christus. Aber damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Die Propheten glaubten auch, dass es noch Hoffnung gibt und dass Gott eines Tages einen veränderten Überrest von seinem Volk Israel zurück in ein neues Jerusalem bringen wird. Dort würde Gottes Gegenwart in ihrer Mitte leben. Bei Haggai schreiben wir das Jahr 520 vor Christus, fast 70 Jahre nach dem Exil. Das babylonische Reich ist kurz vorher zerbrochen und die Welt wird jetzt von den Persern regiert. Diese erlaubten allen Israeliten im Exil, die zurück ins zerstörte Jerusalem wollten, zu gehen. Unter der Führung von einem Hohepriester namens Josua und von Serubabel, einem Nachfahren von David, kehrt eine Gruppe von Vertriebenen zurück und beginnt, die Stadt und ihr Leben dort wieder aufzubauen. Erinnere dich an die Geschichte im Buch Esra, Kapitel 1 bis 6. Das Volk hat große Hoffnungen und die Zukunft scheint rosig. Aber zumindest aus Haggais Perspektive ist sie das nicht. Das Buch besteht aus 4 Abschnitten, die Haggais Botschaft an das Volk Israel über die Zeit von 4 Monaten zusammenfassen. Er beginnt damit, den Menschen ihre falsch gesetzten Prioritäten vorzuwerfen. Sie sind zwar nach Jerusalem zurückgekehrt, aber sie nutzen ihre ganze Zeit und all ihre Ressourcen dafür, ihre eigenen schicken Häuser aufzubauen, während der Tempel seit seiner Zerstörung vor 70 Jahren weiter in Trümmern liegt. Und so fragt Haggai, sind eure eigenen Häuser wirklich wichtiger als eure Treue zu Gott? Er sagt, diese Vernachlässigung ist gleichbedeutend mit der Rebellion unserer Vorfahren gegen den Bund. Deshalb ist auch das Land weiter unfruchtbar und das Volk wird von Hungersnot und Dürre geplagt. Hier zitiert Haggai von einer Liste mit Bundesflüchen aus dem Buch Deuteronomium. Auf Haggais herausfordernde Worte folgt die Geschichte von der Antwort vom Volk. Erinnere dich auch an die Geschichte in Esra Kapitel 5. Wir erfahren, dass Zerubabel, Josua und der Überrest vom Volk von Haggais Botschaft angestachelt werden. Sie werden motiviert und fangen daraufhin an, den Tempel wieder aufzubauen. Im nächsten Abschnitt und einen Monat später fährt Haggai fort. Er spricht die Probleme mit den unerfüllten Erwartungen der Leute an. Der Tempel, den sie wieder aufbauen, der ist nicht gerade beeindruckend. Er ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit von Salomos Tempel, den er knapp 500 Jahre vorher gebaut hatte. Die Stimmung war mit Blick auf die Fertigstellung ziemlich am Boden. Und so erinnert Haggai die Menschen an die großen prophetischen Versprechen von Gottes zukünftigem Königreich und von diesem Tempel. Er bezieht sich dabei auf die früheren Propheten, besonders Jesaja und Micha. Es geht um das neue Jerusalem, das der Ort sein soll, von dem aus Gott die ganze Welt erlöst. Alle Nationen werden dorthin kommen und Teil von Gottes Königreich sein. Das wird zu einem Zeitalter voller Frieden führen. Und so spielt der Tempel eine Schlüsselrolle in Gottes Plänen für die Zukunft. Haggai ruft die Menschen dazu auf, voller Hoffnung zu arbeiten, trotz der enttäuschenden Umstände.
Hört man mich? Ja. Am 24. Tag des 9. Monats im 2. Jahr des Darius erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen. Frage doch die Priester über das Gesetz und sprich. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Und die Priester antworten und sprachen, nein. Und da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworten und sprachen, es wird unrein. Und da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation von mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein. Und nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur 10. Wenn man zu einer Kelterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet nun aufmerksam darauf von diesem Tag an und weiterhin vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist. Achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich es segnen.
Danke, Jonas. Ja, in der ersten Predigt ging es darum, dass das Volk falsche Prioritäten gesetzt hatte. Sie kamen nach Jerusalem zurück, um dort den Tempel Gottes zu bauen, wo Gott mitten unter seinem Volk wohnen wollte, aber stattdessen bauten sie ihre eigenen Häuser. Und Gott sprach sie an, ist es etwa wirklich an der Zeit, eure Häuser zu bauen, anstatt meine eigenen Häuser? Im zweiten Kapitel ging es darum, sie fingen an zu arbeiten, aber sie hatten verglichen. Der jetzige Tempel in seinen ganzen Trümmern im Vergleich zu dem, wie es früher war. Und das hat sie sehr ernüchtert und sie waren sehr traurig und demotiviert. Doch da hieß es, Es ist ganz normal, dass ein Anfang schwer ist, aber bleibt dran, denn am Ende wird es alles göttlich werden. Ich werde die Völker herführen und dieser Tempel wird so herrlich sein, viel herrlicher als der erste Tempel, den ihr gesehen habt. Und nun spricht Gott wieder durch den Propheten Haggai zu dem Volk, und zwar 3 Monate, nachdem die Arbeiten begonnen haben. Am 24. des, 9. Monats, im 2. Jahr des Darius. Das ist umgerechnet in unsere Zeit, der 18.12.520 vor Christus. Dennoch vorgestern, vor genau 2540 Tagen, war diese Botschaft. Und sie ist dennoch brandaktuell und spricht auch noch in unser Leben heute hinein. Und mein erster Punkt heute Morgen ist, Heiligkeit ist unser Auftrag. Damit die Menschen uns fragen, ey, was bist du denn für einer, dass du so komisch lebst, müssen wir auch irgendwie anders leben. Und hier wird in diesem Buch gleich Unreinheit, Heiligkeit gegenübergestellt. Und Heiligkeit ist das, wonach wir streben sollen, damit diese Frage Menschen aufkommt und wir Zeugnis sein können. Und ich sagte ja schon, er sprach zum Volk Israel 3 Monate nach Baubeginn. Heißt, das Volk war bereits umgekehrt, aber er spricht die Vergangenheit an. Also Gott spricht in die Gegenwart des Volkes damals, am 18.12., aber mit der Blickrichtung in die Vergangenheit. Und er wendet sich an das Volk und zunächst an die Priester. Und es war so, die Priester hatten die Aufgabe damals unter anderem, das Gesetz, also die 5 Bücher Mose zu erforschen, zu studieren und dann dem Volk auch weiterzugeben. Also sie hatten neben der Opferfunktion auch eine gewisse Lehrfunktion. Sie sollten das Volk unterweisen. Und diese Aufgabe greift Gott auf und er stellt ihnen 2 Fragen über das Gesetz. Und diese waren eigentlich eher rhetorischer Natur, weil Gott wusste die Antwort bereits und die Priester kannten die Antwort auch, aber er nutzt das als Aufhänger für die spätere Aussage. Die erste Frage, Vers 12. Wenn jemand heiliges Fleisch in seinem Zipfel oder im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Es war damals so, die Menschen haben Opfer gebracht. Zum Beispiel haben sie Fleisch geopfert als Sündopfer, als Schuldopfer oder auch als Friedensopfer, um gewisse Dinge mit Gott abzuklären oder um Reinigung zu erfahren, wie auch immer. Und bei manchen Opfern, zum Beispiel den Friedensopfern, war es so, dass die Priester sich ein Stück von diesem Fleisch nehmen durften. Das war ihre Grundversorgung. Also sie haben mit Erlaubnis Gottes Fleisch vom Opfer genommen und durften das als ihre eigene Versorgung nehmen. Und die Frage, die jetzt hier gestellt wird, ist eigentlich, wenn ein Priester so ein Stück Fleisch, was heilig ist, weil es Gott geopfert ist, in seine Tasche steckt und er läuft rum und warum auch immer, keine Ahnung, warum man das machen sollte, er rührt mit dieser Tasche verschiedenes anderes Essen an. Wird diese Heiligkeit vom Stück Fleisch übertragen oder nicht? Also die zentrale Frage eigentlich ist hier, ist Heiligkeit übertragbar? Und wir finden diese Möglichkeit nicht im Gesetz, also in den 5 Büchern Mose wird das nirgendwo erlaubt oder bestätigt. Darum antworten die Priester auch zutreffend mit Nein. Also die Heiligkeit ist nicht übertragbar. Und dann knüpft Gott an mit der 2. Frage. Wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Also ähnliches Szenario. Nur, dass eine Person kein heiliges Fleisch, sondern eine Leiche berührt. Und das war damals die größte, dem Menschen erlaubte Verunreinigung. Also wenn ich eine Leiche berühre, galt ich im damaligen Volk als unrein für 7 Tage und ich musste in eine Art Quarantäne, wo ich vom Volk ein bisschen abgesondert war und nach 7 Tagen gab es dann so einen gewissen Reinigungsritus und ich durfte wieder zurück ins Volk. Und die zentrale Frage ist dieses Mal, wenn ich unrein bin durch diese Berührung und ich laufe jetzt wieder rum und berühre Essen, ist das übertragbar? Und das finden wir wirklich im Gesetz, deswegen die richtige Antwort, ja, es wird unrein. Und das ist eigentlich ganz ähnlich wie bei uns heutzutage, oder damals auch, mit Gesundheit und Krankheit. Angenommen, ich bin krank, heutzutage echt noch ein kritisches Thema, man bekommt viele komische Blicke ab und ich laufe rum und ich sehe Harry gerade. Harry ist gesund und ich will Harry die Hand geben. Werde ich ihm meine Gesundheit übertragen oder wird er mir seine, werde ich ihm meine Krankheit übertragen oder wird er mir seine Gesundheit übertragen? Und es ist ja eher so, das ist uns allen klar, dass Krankheit übertragbar ist, aber Gesundheit leider nicht. Sonst würde ich ja jetzt ins Krankenhaus gehen und jedem Corona-Patienten die Hand schütteln und nachher werden alle gesund und wir hätten keinen Lockdown und alles wäre schön und gut. Aber das ist leider nicht so, auch wenn wir es gerne hätten. Und das ist halt genauso bei Heiligkeit und Unreinheit oder ähnlich. Heiligkeit ist nicht übertragbar, Unreinheit dagegen schon. Und warum Gott das alles fragt, er kannte die Antworten ja, er war jetzt nicht unwissend. Er macht das als Aufhänger, um diesem Volk eine harte Botschaft zu bringen. Und zwar stellt er dieses 2. Beispiel der Unreinheit jetzt dem Volk gegenüber. Er sagt, so ist dieses Volk und so diese Nation und so ist alles Tun ihrer Hände. Unrein ist es. Sogar das Opfern, alles. Das ist eigentlich eine krasse Aussage. Das Volk wird gerade von ihrem eigenen Gott als unrein bezeichnet. Der Gott, der nur Heiligkeit akzeptieren kann, sagt dem Volk, sie sind unrein. Interessant ist auch noch diese Kombination aus, das ist jetzt ein bisschen unnötiges Theologenwissen, aber dieses Volk und diese Nation, diese Kombi kommt nur einmal in der Bibel vor und das ist direkt oder ziemlich direkt nach dem goldenen Kalb, wo Israel Götzendienst gemacht hatte. Und es ähnelt ja auch dem ein bisschen, das Volk gehorcht Gott nicht und deswegen ist es irgendwie von Gott getrennt und lebt in Sünde. Doch jetzt ist die Frage, woher kommt diese Unreinheit? Und deswegen meinte ich am Anfang, dass Gott den Blick in die Vergangenheit richtet. Es ist wichtig, um zu verstehen, warum das Volk unrein ist, dass wir ins erste Kapitel nochmal zurückschauen, wo das Volk noch ihre eigenen Häuser baute. Sie kam, ich erinnere nochmal dran, zurück nach Israel, um den Tempel Gottes aufzubauen, wo Gott wohnen wollte. Aber stattdessen drehten sie sich von Gott weg und bauten ihre eigenen Häuser auf. Und das ist der Grund, warum sie unrein lebten. Ihr Ungehorsam zeigte sich in ihrer falschen Prioritätensetzung. Und das Problem war halt auch, dass durch diese kleine Unreinheit in ihrem Leben, kleinen Anführungszeichen, ihren Ungehorsam, sich diese Unreinheit auf ihr gesamtes Leben übertragen hat. Wir lesen sogar ihr Opferdienst, also das Fromme in ihrem Leben, ihre Frömmigkeit, sogar das wurde unrein. Und andersrum, wir lesen, Heiligkeit ist nicht übertragbar. Vielleicht versuchten sie ja damals, sie wussten eigentlich genau, eigentlich müssen wir da jetzt am Tempel arbeiten, aber stattdessen machen wir unser eigenes Ding, doch wir gehen trotzdem hin und wieder mal zum Tempel und opfern ein bisschen und versuchen so, unser Leben mit ein bisschen Heiligkeit zu dekorieren oder Heiligkeit zu übertragen. Aber es ging nicht, sogar im Gegenteil, sogar die Heiligkeit ihres Lebens wurde dadurch unrein. Und somit war ihr ganzes Sein und Tun und ihr ganzes frommes Handeln alles nicht so, wie Gott es haben wollte und das gefiel Gott überhaupt nicht. Und es gibt eine ähnliche Situation bei ihren Vorfahren von den Israeliten, in Amos lesen wir das, die ebenfalls unheilig lebten. Und da spricht Gott noch härtere Worte aus, weil ihre Vorfahren haben trotzdem Gottesdienst gefeiert. Und wir lesen dann Gottes Antwort darauf, Amos 5, Vers 21. Ich hasse, da spricht Gott, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Wohlgefallensammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Messkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Gott sagt, er hasst es, er kann den Lärm ihrer Lieder nicht hören, er will ihre Opfer nicht haben. Wir lesen an anderer Stelle, Gott will Barmherzigkeit anstatt Opfer. Also wir können nicht sagen, wir machen, was wir wollen, am Ende, ja, Gott wird uns schon vergeben oder alles halb so wild. Nein, Gott sagt, ich hasse eure Opfer, wenn ihr sie bringt. Harte Worte, oder? Von einem Gott der Liebe. Aber darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Also die indirekte Aussage dieses Abschnittes ist eigentlich, seid heilig mir gegenüber durch euren Gehorsam. Jetzt kommt wieder zurück und baut den Tempel und wendet euch von euren egoistischen Wünschen ab und seid mir gehorsam. Und die konkrete Aufforderung finden wir nochmal in Vers 8, Kapitel 1. Geht auf das Bergland, holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und mich verherrlichen. Oder ich werde verherrlicht werden, spricht der Herr. Stellt euch vor, passend zur Jahreszeit, meine Frau sagt zu mir, Matthias, geh doch mal zum Baumarkt, hol einen Tannenbaum und dekoriere den auch zu Hause. Und ich gehe los, gehe in den Baumarkt und schaue mir die ganzen schönen Bäume an. Ich glaube, gerade so einer wird bei uns gut ins Wohnzimmer passen, oder? Und ich denke mir, ja, der ist es. Und ich sehe noch ganz viele andere Gartensachen. Keine Ahnung, ich bin der falsche Mensch dafür, vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber ich sehe so richtig viel und ich bekomme richtig Lust, in meinem eigenen Garten zu arbeiten. Aber nein, ich bin ja hier, um den Baum zu kaufen. Ich schnappe mir den Baum, gehe nach Hause, stelle ihn im Wohnzimmer auf und denke mir, boah, wir haben ja auch einen kleinen Garten zu Hause. Eigentlich könnte ich jetzt auch draußen arbeiten gehen. Und ich gehe raus und knie mich in die Erde und keine Ahnung, was man im Garten alles macht. Ich pflanze vielleicht ein paar Blumen oder so im Winter. Und zumindest ich arbeite mit der Erde und meine Hände sind richtig verdreckt. Und dann fällt mir ein, ey, du sollst doch den Weihnachtsbaum dekorieren. Und so gehe ich und denke, ja komm, das mache ich. Schnapp mir so ein paar Weihnachtskugeln, habe jetzt nur eine mit meinen dreckigen Händen, aber ist ja egal, ich bin ja gehorsam. Und hänge diese Weihnachtskugeln an den Weihnachtsbaum dran. Also nachher kommt meine Frau nach Hause, die es übrigens liebt, in Predigten erwähnt zu werden. Und sie sieht diesen Weihnachtsbaum. Was wird sie denken? Wird sie sagen, oh, wie schön, Matthias, der sieht ja richtig natürlich und ökologisch aus, den ganzen Dreck. Richtig, boah, wird sie Gefallen daran haben? Oder wird sie ja denken, was hast du denn da gemacht? Warum hast du dreckige Kugeln an den Weihnachtsbaum gehangen? Und hättest du eigentlich mal lieber sein lassen, anstatt so einen Mist da zu produzieren? Und obwohl ich es eigentlich irgendwie gut gemeint habe, klar, in meinen Gedanken war ich wohl ganz anders, mein Herz war auch draußen im Garten, hat es am Ende nichts Gutes bewirkt, sondern eher das Gegenteil. Ich hätte lieber nicht dekorieren sollen, der Baum wäre schöner gewesen, als wenn er dreckige Kugeln dranhängen würde. Und ja, ähnlich wie beim Volk, ne? Sie waren eigentlich mit ihren eigenen Häusern beschäftigt, aber haben trotzdem ab und zu ein bisschen geopfert, um so ein bisschen Frömmigkeit im Leben zu haben. Aber Gott sagt, nein, auch das ist dreckig, auch das ist unrein. Das will ich nicht sehen. Darum die Frage an uns heute Morgen, dienen wir Gott mit reinem Herzen? Wenn wir in der Gemeinde mitarbeiten, auf der Straße sind, wenn wir auf der Arbeit fromm leben, tun wir das mit reinem Herzen oder haben wir dreckige Hände und alles, was wir anpacken, sei es noch so fromm, ist eigentlich nicht produktiv oder nicht effizient oder es bringt eigentlich nichts, weil Gott daran eh kein Wohlgefallen hat. Am Ende ist es nämlich immer so, dass Unreinheit in allen Bereichen, bei Israel damals genau wie bei uns heute, den gleichen Kern hat. Ich über Gott. Ich über Gott heißt eigentlich, mein Haus ist wichtiger als sein Haus. Oder meine Begierde anstelle von dem Gehorsam Gott gegenüber. Oder meine Anliegen sind viel wichtiger als Gottes Anliegen mit dieser Welt oder mit der Gemeinde. Und wie unwichtig ist heutzutage, das sind, ich weiß, harte Worte, aber Heiligkeit in unserer Welt geworden. Wir lesen in Römer 1, Vers 29 vom Apostel Paulus auch, 28 bis 32. Da geht es gerade darum im Kontext, was die Folge davon ist, dass die Welt Gott abgelehnt hat. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, also Gott nicht über ihrem Leben quasi geduldet haben, hat Gott sie auch dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Also die Folge dessen, dass Menschen Gott nicht als ihren Gott akzeptieren, wird jetzt beschrieben. Das ist nämlich Folgendes. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Trug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Eine krasse Liste, ne? Also weil die Menschen Gott ablehnen, kommt Unheiligkeit in ihr Leben. Und das Schlimme kommt jetzt auch noch, das macht es noch schlimmer eigentlich. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, die Menschen wissen, dass sie vor Gott nicht bestehen können, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, also sie machen selbst nicht nur Sünde, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. In unserer Welt ist so eine Unheiligkeit, weil die Menschen Gott abgelehnt haben und es wird immer schlimmer und schlimmer, dass die Menschen nicht nur unrein leben, sondern sich darüber freuen, wenn andere Menschen Unreinheit tun. Wir sind so verdorben in unserer Gesinnung, dass wir Freude an Ungerechtigkeit haben, Freude an Unzucht haben, Freude an keine Ahnung, was für Dinge noch haben. Und dann denken wir, ach, ich bin ja gar nicht so schlecht. Eines Tages, ich werde Gott meine guten Werke zeigen. Das Problem ist, dass auch unsere besten Werke mit dreckigen Händen auch selbst dreckig werden. Darum die Frage an uns alle eigentlich, versuchen wir durch ein paar fromme Taten in unserem Leben Heiligkeit auf uns zu übertragen? Weil wir haben gerade gesehen, das wird nichts. Ganz im Gegenteil, sogar diese heilige Taten, die wir tun. Ich glaube, jeder Mensch da draußen, fast jeder Mensch tut ein paar gute Dinge, zumindest seinen Nächsten gegenüber oder seinen Familienangehörigen, wie auch immer. Selbst diese guten Taten werden verdorben werden. Gott will, dass wir uns mit unserem ganzen Leben ihn hingeben und dass wir alle Bereiche seiner Herrschaft unterstellen und sagen, dass er entscheiden darf, wie wir zu leben haben. Und das ist der Gottesdienst, den er sich wünscht. Das lesen wir in Römer 12, Vers 1. Wichtig ist jetzt hier aber, es geht nicht um ein Leben ohne Sünde. Ich sage nicht, dass ihr jetzt alle aufhören sollt zu sündigen und wenn einer von euch sündigt, der kriegt von Gott direkt eine gewatscht, sondern ich sage, es geht um unsere Haltung. Es geht um die Haltung, die ich habe. Gott, ich will dir gehorsam sein und ich weiß, wenn ich sündige, kann ich damit wieder zu dir kommen, denn du bist ein barmherziger Gott. Und ich bekenne dir meine Schuld und wir lesen in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, also wenn wir zugeben, dass wir Sünden getan haben, dass wir unser eigenes Haus gebaut haben, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und jetzt passend zum Text, und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott ist ein barmherziger Gott. Er hat damals das Volk aufgefordert, genau wie uns heute, kehrt um, ich will euch doch vergeben, ich will eure Hände waschen, dass ihr mit sauberen Händen diesen Weihnachtsbaum schmücken könnt und nicht mit dreckigen Händen, das eigentlich nur noch schlimmer macht. Und sind wir bereit dazu, zu Gott zu kommen und das zu bekennen? Und ich meinte eben, Gott ist ein Gott der Liebe und das passt, weil Gott hat damals die Israeliten nicht auf diesem falschen Weg gelassen. Er wusste, wenn sie weiterhin in ihren eigenen Häuser bauen, werden sie eh zugrunde gehen. Sie werden ins Verderben geraten, sie werden sich selbst kaputt machen, sie werden in Ewigkeit verloren sein. Deswegen greift Gott ein durch diese Strafen, wie wir im Video gesehen haben. Es kam eine harte Dürre über das Volk, es kamen andere harte Strafen. Sie haben viel erwartet durch ihr selbstbestimmtes Leben. Sie haben gehofft, ey, wenn ich mein eigenes Haus baue, ich werde genug zu essen haben, ich werde genug Kleidung haben, ich werde einen guten Job haben, einen guten Lohn haben, wie auch immer. Aber am Ende war das Gegenteil der Fall, weil Gott das verhindert hat. Gott hat in seiner Liebe sie bestraft. Das ist heute ein komisches Bild, aber angenommen, da ist ein kleines Kind und es rennt zur Steckdose und es will in diese Steckdose reinpacken und die Steckdose ist ungesichert. Wäre es von mir liebevoll, das Kind einfach machen zu lassen? Ach, warum nicht? Es will sich ein bisschen ausprobieren. Ja, nachher packt das Kind rein und keine Ahnung, ob es dadurch stirbt, aber es verletzt sich auf jeden Fall stark. Nein, es ist liebevoll von mir, wenn ich das Kind zurechtweise und sage, komm da weg oder ich nehme es einfach weg. Auch wenn das Kind in dem Moment überhaupt keinen Gefallen daran hat, weil es will ja unbedingt da reinpacken, weiß ich weil aus meiner Voraussicht her, nein, wenn du da jetzt reinpackst, wird was richtig Schlimmes passieren. Deswegen halte ich dich davon zurück. Und das ist, was Gott macht, wenn er Menschen zurechtweist oder auch man sagt züchtigen, aber das Wort ist so negativ besetzt. Ich bevorzuge zurechtweisen. Wenn Gott eingreift durch Strafen, durch schwere Zeiten in unserem Leben oder durch harte Predigten wie bei Hagar hier, tut er das immer in seiner Liebe, um Menschen auf den rechten Weg zurückzubringen, weil er selbst sagt, dass bei ihm das Leben ist. Nirgendwo anders, außer bei Gott allein ist das Leben zu finden und deswegen will Gott uns bei sich halten, damit wir seinen Weg gehen. Also Heiligkeit ist unser Auftrag und der Segen Gottes ist seine Antwort. Wir lesen weiter, er sagt, nun richtet euer Herz oder achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag. Schaut doch auf euer altes Leben, schaut doch, wie es euch früher ging. Er sagt zu den Israeliten, wo hat euch euer selbstbestimmtes Leben hingebracht? Ihr wolltet euch selbst verwirklichen, aber nachher hat es eigentlich nur zur Selbstzerstörung geführt. Das wird jetzt würde sehr viel doppeln mit meiner ersten Predigt über Hagar, deswegen nur kurz. Selbsterfüllung oder Selbstverwirklichung führt eigentlich immer nur zur Selbstzerstörung. Er sagt zu dem Volk, schaut doch, wo seid ihr gelandet? Heutzutage, wo sind wir gelandet? Dadurch, dass die Menschen nur noch auf sich selbst schauen, versuchen durch Unzucht, durch Stehlen, durch, keine Ahnung, böse Worte, sich Vorteile zu erschaffen. Wo seid ihr gelandet? Ihr seid in einer Welt gelandet, wo jeder unzufrieden ist, wo jeder Angst vorm Tod hat, wo jeder innerlich unruhig, leer ist, nach dem nächsten Such versucht, alles Mögliche in sein Herz zu stopfen. Ist das Leben, was ihr wollt oder was ich für euch will? Schaut doch jetzt bei den Israeliten. Ihr kamt zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln. Keine Ahnung, wie viel das ist. Aber ist egal. Und so waren es nur 10. Oder anderes Beispiel, wenn jetzt Hossein und Benny bei Penny waren. Ihr kamt dahin, um 4 Baguettes zu kaufen oder Croissants. Aber da waren nur noch 2. Ihr habt so viel Hoffnung und Erwartung gehabt, aber nachher wurdet ihr enttäuscht, weil es gab nur die Hälfte der Ernte von dem, was ihr wolltet. Oder kam man zu einer Kälterkurve, um 50 Eimer zu schöpfen. 50 Eimer können wir uns besser vorstellen. So waren es nur 20. Es war nicht mal die Hälfte von dem, was ihr erwartet habt. Und krass ist, dass Gott auch hier selbst zugibt, Hagel tief ist. Er sagt, ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergeben und Hagel alles Werk eurer Hände. Also Gott sagt, ich war es, der eingegriffen hat. Ich habe euch bestraft, damit ihr erkennt, dass das eine Sackgasse ist, wo ihr reingeht. Wenn ihr weiter diesen Weg geht, werdet ihr ins Verderben kommen. Und nun schaut doch drauf. Und trotzdem seid ihr damals nicht umgekehrt. Ihr wart nicht bereit, umzukehren. Israel ist in dem Jahr 536 aus Babylon zurückgekehrt und hat 16 Jahre gebraucht, anzufangen, den Tempel zu bauen. Sie fingen damals kurz an und haben so ein bisschen was gebaut, aber als dann Anfeindung kam, hörten sie auf und hatten sich von Gott abgewandt zu ihren eigenen Häusern. Und ihr wart 16 Jahre lang nicht bereit, umzukehren. Habt ihr eigentlich nicht gecheckt, wo euer Leben euch hingeführt habt? So, wart ihr, das sagt Gott jetzt nicht, das sind meine eigenen Worte, ja, aber wart ihr zu blöd oder wart ihr zu stolz? Oder was war das Problem, dass ihr nicht bereit wart, umzukehren? Aber jetzt, Gott sei Dank, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, war das Volk irgendwann bereit. Und so spricht Gott in Vers 18, und nun achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an, von diesem Tag, wo ihr angefangen habt, euch mir hinzugeben. Also seitdem ihr bereit seid, mir gehorsam zu sein, seitdem ihr gekommen seid, um die Arbeit am Tempel des Herrn wieder aufzunehmen, schaut doch einfach mal, wie es euch jetzt gehen wird. Vergleicht ganz praktisch in eurem Leben, wie ging es euch damals, als ihr auf euch selbst schautet, und wie wird es euch jetzt geben. Und dann beschreibt er so ein paar Dinge, und am Ende ist die Aussage Vers 19, von diesem Tag an will ich segnen. Von diesem Tag, wo wir uns Gott zugewandt haben, wo wir ihm gehorsam sind, wo wir in Heiligkeit leben wollen, von diesem Tag an greift auch Gott nochmal ganz anders ein und er schenkt Segen. Wir lesen jetzt nicht direkt, wie dieser Segen aussieht, aber ich denke, im Kontext oder im Zusammenhang wird klar, dass erstmal seine strafende Züchtigung wegnehmen wird. Er wird dieses Getreidebrand wegnehmen und sowas alles. Und ich schätze mal, dass er sie versorgen wird mit genug Essen, mit genug Nahrung, mit einer Wohnung, mit allem, was sie brauchen. Und sie mussten bereit sein, sich von sich selbst abzuwenden. Ich sage es immer wieder, weil das ist der zentrale Punkt dieser Predigt, um Gott gehorsam zu sein. Und da will ich euch auch eine Geschichte erzählen, die auch eigentlich ziemlich krass ist. Ein Freund von mir ist Rettungsschwimmer und wir haben so ein bisschen gequatscht und er hat mir erzählt, was für krasse Maßnahmen manchmal nötig sind, um Menschen zu retten. Und er meinte, dann ist eine Person, weiß nicht, auf dem offenen See oder Meer, wie auch immer, und ist vielleicht mit einem Boot unterwegs und kentert. Und die kann vielleicht gar nicht gut schwimmen oder so in Panik, dass sie nur noch wild um sich schlägt und versucht, sich irgendwie über Wasser zu halten. Und Das ist ja der natürliche Instinkt in uns, wir wollen halt überleben. Und die Menschen fangen an zu schwimmen, aber so mehr sie merken, dass sie sich nicht über Wasser halten können, desto hektischer werden sie, wodurch sie noch mehr und mehr paddeln. Und es ist eigentlich wirklich wie so eine Art Teufelskreis. Das passt, glaube ich, ganz gut. Weil so mehr sie versuchen, sich selbst zu retten, so mehr würgen sie sich eigentlich nur noch selbst einreihen. Und dann kommen die Rettungsschwimmer. Und die Rettungsschwimmer kommen und versuchen, die Menschen zu schnappen und rückwärts raus zu schwimmen, wie auch immer. Und das ist ja mit Puppen eigentlich auch ganz einfach, ne? Wenn die es üben, die Puppen bewegen sich nicht, die meckern nicht, die lassen sich einfach tragen. Problem ist, wenn der Mensch um sich schlägt wie wild und er will ja überleben, das ist ja sein eigentliches Ziel, nur er kann irgendwie nicht aufhören damit, kann der Rettungsschwimmer ihnen auch nicht helfen. Und jetzt ist der krasse Punkt, was Rettungsschwimmer zumindest manchmal machen müssen, sie müssen diese Person ausnocken. Also ich weiß nicht wie, aber sie hauen den Typen eine rüber oder keine Ahnung wie, das Mann hat er nicht gesagt. Will ich auch gar nicht so genau wissen. Aber sie müssen dafür sorgen, dass dieser Mensch irgendwie bewusstlos wird, so hart es klingt, damit er sich nicht mehr wehren kann und sie ihn problemlos rausziehen können. Wenn ich jetzt rausgehe oder bei euch einen ausnocke, na klar, ich würde eine fette Strafe da kriegen und alle würden sich fragen, wo die Kraft herkommt. Aber das ist was ganz anderes. Niemand wird diesen Rettungsschwimmer dafür anzeigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Person nicht nachher denkt, ey, du Blödmann, hast mich hier ausgenockt. Sondern er wird den Typen danken. Danke, dass du bereit warst, diesen harten Weg zu gehen, mich auszunocken und mich retten zu können. Weil der Rettungsschwimmer auf das Ende sieht und nicht das, was vor Augen ist. Also der Rettungsschwimmer denkt sich, klar, das wird ihm jetzt kurz schaden, aber im Nachhinein wird es sich für diese Person gelohnt haben, dass ich ihm jetzt kurz Schmerzen zugeführt habe. Und also eine Person muss quasi ausgenockt werden, um überhaupt erst gerettet werden zu können. Oder ein Beispiel von Jesus, wenn ein, ich glaube, es war ein Senfkorn, nicht in die Erde fällt. Also Jesus spricht von so einem Korn, so einem Samen, wie auch immer. Wenn dieses Senfkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, also wenn ich es nicht begrabe und es tief unten auf Erden ist, so wird es keine Frucht bringen. Ich kann so ein Sandwich, so einen Sonnenblumenkern auf den Tisch legen und warten. Und ich warte und warte. Und das Einzige, was passiert, ist, dass er vielleicht ein bisschen Geschmack verliert und ein bisschen an Festigkeit. Aber es kommt nichts. Aber wenn ich so einen Samen, obwohl Sonnenblumenkerne wachsen die überhaupt dann direkt. Aber wenn ich so einen Samen in die Erde packe und er stirbt unter der Erde, ja, dann wird er viel Frucht bringen. Also ein Same muss sterben, um Frucht zu bringen. Und so ist es bei uns auch. Wir müssen selbst sterben. Ja, im Wortlaut des Neuen Testaments, wir müssen den alten Menschen ausziehen. Wir müssen den alten Menschen töten. Nicht, dass wir jetzt irgendwie uns selbst irgendwie töten müssen, sondern die Seele in uns, der alte egoistische Mensch, der in uns ist, muss weg. Wir müssen sagen, Gott, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wie wir heute Morgen hatten bei Jesus im Gebet im Garten Gethsemane. Er hat Blut geschwitzt. Er war so im Gebet und meinte, Herr, mir selber passt es gerade überhaupt nicht, dass ich diesen Weg gehe, weil ich weiß, was auf mich kommen wird. Das war noch viel mehr als diese menschliche Qual. Da war noch Gottes Zorn dabei und alles. Aber dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Und das ist das Gebet, was wir sprechen müssen mit unserem ganzen Leben, dass wir unser Leben Gott unterordnen. Und das ist ja eigentlich das, was wir in der Taufe auch symbolisieren. Dass wir zeigen, unser alter Mensch wird untergetauft oder ja, getaucht, wie auch immer. Er stirbt, er soll unter Wasser ertrinken und wir stehen auf zu einem neuen Leben unter der Herrschaft Christi. Und diesen Gehorsam will Gott segnen. Und dieser Segen kann so vielfältig sein. Ich will heute Morgen nicht mit einer, weiß nicht, Spielverderberpredigt stehen und nur das Negative sagen, sondern auch das soll in einer Liebe geschehen, weil Gott will segnen. Gott wählt diesen harten Weg, uns selbst auszunocken, um uns das wahre Leben zu schenken. Und dieses Leben sieht so grandios aus. Es ist jetzt kein Wohlstandsevangelium, das ich euch verkünde, dass ihr jetzt denkt, oh, wenn ich Gott gehorche, dann habe ich nächste Woche ein Ferrari, ein Riesenhaus und keine Ahnung wie viele Frauen, sondern oh, was immer ihr euch in euren Fantasien alles ausmalen könnt. Weil das ist nicht das Leben. Das ist nicht das Leben, was uns Freude geben wird oder was sonst irgendwas passiert, was irgendwie uns erfüllen wird, sondern Gottes Segen sieht anders aus. Wir lesen in verschiedenen Stellen, ich will eine vorlesen, nochmal untermalen zu dem, was wir gerade hatten. Matthäus 16, Vers 25 ist das, wo nochmal kurz zusammengefasst wird, worum es gerade geht. Und dann will ich euch sagen, wie der Segen aussehen kann. Matthäus 16, ab Vers 24. Es geht vorher darum, das ist ganz interessant im Matthäus-Evangelium, Jesus kündigt dreimal seine künftigen Leiden an. Also bevor er nach Jerusalem kommt, sagte seinen Jüngern, ey, es wird eine Zeit kommen, da werde ich leiden und ich werde ans Kreuz kommen und ich werde dort sterben, aber ich werde auch wieder auferstehen. Und jedes Mal nach so einer Ankündigung redet er über die Nachfolge und es geht jedes Mal um eine Selbstverleugnung, also ein sich selbst und seine eigenen Wünsche aufgeben. Und da sagt Jesus ab Vers 24, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also sein Kreuz auf sich nehmen heißt so viel wie, er gebe sein eigenes Leben auf und gebe sich mir hin. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Also wenn ihr versucht, euch selbst zu retten, werdet ihr es eh nicht schaffen. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, also um Jesu Willen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er all den Reichtum draußen in der Welt hat, all die Verlockungen, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Also mal die Betonung, ne? Was bringt es euch, wenn ihr alles in der Welt habt, aber am Ende doch alles verliert? Es gibt dieses Bild, das hat Benny mal erzählt, das fand ich gut. Eine Person sitzt in einem Boot und es kentert, aber es hat richtig viele Schätze im Boot drin, aber es geht langsam unter, weil das Boot zu schwer ist. Er hat so viele Schätze, aber was bringen ihm diese Schätze, wenn das Boot kentert? Er muss bereit sein, alles rauszuwerfen, um gerettet werden zu können. Und dann kommt der Segen Gottes. Und dieser Segen kann so vielfältig sein. Wir lesen zum Beispiel von der Frucht des Geistes. In Galater 5, Vers 22, glaube ich, ist das. Da lesen wir die Folgen eines Lebens, wenn wir in Jesus bleiben. Heißt, wenn wir nach Jesu Willen leben, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, indem wir ihn reden lassen durch sein Wort, indem wir selbst reden mit ihm. Und ich lese einfach mal vor, bevor ich irgendwie zu wenig noch zitiere. Diese Frucht wächst in uns und das ist so stark eigentlich, weil wir so Jesus mehr und mehr ähnlicher werden. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Sind das nicht die Dinge, die eigentlich jeder Mensch von uns haben will? Friede, Liebe, Freude und die ganzen anderen Dinge, Treue, Selbstbeherrschung. Das sind die Dinge, die Gott in uns wirken wird, eine Frucht. Wenn wir bereit sind, selbst unter die Erde zu gehen, unser altes Leben zu begraben, wird diese Frucht in unserem Leben wachsen und Gott wird unseren Charakter verändern und wir werden ihm mehr und mehr ähnlicher werden. Oder Matthäus 6, Vers 33 lesen wir, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, also halt, ne, das ist eigentlich diese Aussage, lebt so, wie ich es will und euch wird dies alles, also Nahrung, Kleidung und ich schaue nochmal nach, bevor ich das Falsche sage, wird euch alles zuteil werden. Also Jesus verspricht uns schon, uns materiell zu segnen. Jetzt nicht mit diesem Luxus, den wir uns vielleicht erhoffen, wie auch immer. Aber er wird immer uns das geben, was wir brauchen, denn er weiß, was wir brauchen. Darum solltet ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Genau, also Kleidung, Klamotten, Essen, Nahrung, also trinken, essen, wie auch immer. Gott wird uns auch so segnen. Er will uns das geben, was wir brauchen in unserem Leben. Und wir hatten letztens einen Hauskreis und zwei Jungs und Lea sind sogar hier, echt cool. Und einer von euch meinte auch, das habe ich sogar aufgeschrieben, ich wusste gar nicht, sie kommt heute Morgen, dass wenn er Zeit mit Gott verbringt und dann in den Tag startet, er eine ganz andere Ruhe in seinem Herzen merkt. Das habe ich auch, wenn ich nicht mit Gott Zeit verbringe, sondern einfach hektisch in den Tag starte und rumlaufe und all die Probleme dieser Welt kommen auf mich. Ich bin richtig unruhig und unzufrieden und bin am Nörgeln, zumindest innerlich, oft auch äußerlich leider. Und ich habe überhaupt keine Freude und keinen Frieden in mir, sondern ich bin immer so, Gott, wie kann das sein? Und nur am Meckern. Aber wenn ich in Gott bin, wenn ich in Jesus bin, indem ich nach seinem Willen lebe und einfach mit ihm Zeit verbringe, kommt diese Ruhe in mich. Ich weiß, ey, Gott hat alles in der Hand. Gott weiß, was jetzt gerade passiert. Ich habe diese Zuversicht. Ich weiß, dass mir alles zum Besten dient. Ich weiß, dass Gott auch diesen ganzen Trubel in dieser Welt gerade nicht aus der Kontrolle verloren hat, sondern dass er mich durch diese Zeit führen will und mich sicher ins Land bringen wird. Und deswegen heute Morgen meine Ermutigung für euch, lebt gehorsam Gott gegenüber, lebt heilig. Fasst nicht mit euren dreckigen Händen irgendwelche Dinge in der Gemeinde an, sondern bringt eure dreckigen Hände zu Gott. Bekennt ihn eure Schuld. Er will euch in dem Blut Jesu Christi reinwaschen. Dafür ist Jesus gekommen, um stellvertretend für unsere Schuld zu bezahlen. Und Gott wird euch segnen. Ja, nochmal die Zusammenfassung. Heiligkeit ist unser Auftrag. Segen ist Gottes Antwort. Und da wir eine Art Jugendgottesdienst heute Morgen haben, will ich noch kurz Zeugnis geben, weil wir so einen Segen eigentlich gerade live vor euren Augen, also nicht in mir, sondern generell hier im Gottesdienst vor euren Augen habt. Und zwar will ich euch kurz erzählen, wie dieser Teamkreis oder diese Jugendgruppe entstanden ist, um euch zu zeigen, wie Gott Segen schenkt. Und es ist schon 3 Jahre her, wie alles anfing. Ich habe die ganzen Dinge nicht mehr ganz vor Augen, aber es geht auch nur ganz grob um die Geschichte. Und zwar war es damals so, dass Silas und ich mit zwei Jungs, mit Jonas Janssen und Jonas Sudermann, gequatscht hatten. Und irgendwie kam da die Idee auf, ey, lass uns doch einen Teamkreis gründen. Wir beide werden das irgendwie anleiten. Ihr kommt dazu, wir lesen die Bibel, beten, haben Spaß, quatschen zusammen, wie auch immer, haben Gemeinschaft. Und so ging alles los. Ich fand es richtig cool. Und irgendwann war ich dann für ein paar Monate weg. Ich war im Praktikum und ich glaube, Silas war auch nicht da. Ich weiß nicht mehr genau. Und als ich wiederkam, war nur noch ein Junge da. Und ich war so, gut, keine Ahnung. Ich mache noch kurz weiter, aber wenn Gott nicht irgendwie Segen schenkt und Leute dazukommen, dann macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Und ich war so, gut, ich werde hier aufgeben, außer Gott macht etwas. Und irgendwie danach die Woche auf einmal kam der andere Junge wieder und ich war so, gut, nehme ich als Zeichen Gottes wahr und wir machen einfach weiter und haben das Jahr durchgezogen, es war richtig gut. Nächstes Jahr war ich wieder am Praktikum von der Bibelschule aus für 3-5 Monate weg und ich kam wieder und ich glaube, da war wieder nur ein Junge da und ich glaube, da war sogar Silas auch im Praktikum für ein paar Monate und es war wieder so ein, Herr, ist das gerade dein Will oder nicht? Und da kam noch ein Junge, da waren Jonas, Janssen und Lasse da und ich weiß nicht mal genau das Alter. Ich glaube, einer von beiden war irgendwie 15, der andere 11. Aber zumindest in dem Alter, das ist ja eine riesen Altersspanne. Ne? Also ein 11-Jähriger hat andere Themen als ein 15-Jähriger. Und in meinem Kopf war das so, für mich macht das keinen Sinn. Ich habe keine Lust, mich jede Woche vorzubereiten und versuchen, auf beide irgendwie ansprechend zu erzählen, wie auch immer. Und ich habe meinen Lehrer in der Schule gefragt und ich meinte, ey, was empfiehlst du mir? Soll ich das Ding hinschmeißen? Soll ich irgendwie die Jungs einzeln betreuen, wie auch immer? Und er meinte zu mir auch, er wird mir eigentlich empfehlen, das hinzuschmeißen, aber ich soll nochmal drüber beten. Und da habe ich gebetet und ich meinte, okay, Herr, du kriegst diesen Sonntag noch Zeit, mir irgendwie ein Zeichen zu geben, sonst ist das Ding für mich irgendwie gelaufen. Und das sage ich nicht zu meiner Ehre. Ja, ihr seht, ich habe oft aufgegeben, ich wollte oft nicht mehr, das war überhaupt nicht mein Verdienst. Und ich komme Sonntag hier hin, da war, glaube ich, Helmut Ratzlaff, hatte ich als Gast eingeladen und wir waren auf einmal 5 Jungs. So von einer Woche auf den nächsten mehr als verdoppelt und auf einmal waren richtig viele Jungs, einer war wieder da, ein anderer zum ersten Mal. Irgendein externer Junge, keine Ahnung von wo der herkam, war auf einmal da. Seine Mutter meinte irgendwie, ja, ich habe Bock mal die Casino-Gemeinde anzugucken. Auf einmal war er da und es war so, boah, preis den Herrn, wirklich. Ne? Und klar, Jungs gehen und kommen und keine Ahnung, aber vor kurzem hatten wir unten Jugend und ich glaube, wir waren 16 Leute, das war kurz vor Corona. Also müssen wir, das ist jetzt nicht normal bei uns, dass 16 Leute kommen, aber dieses von 2 oder 3 Leute hat Gott einfach Segen geschenkt aufgrund von Gehorsam und hat diese Jugend wachsen lassen und heute Morgen sind wir hier und 95% der Leute, die hier am Gottesdienst mitwirken, sind Leute aus der Jugend und ich glaube, das ist allein schon ein Zeugnis von dem Segen Gottes. Deswegen, also ich ermutige euch, seid Gott gehorsam, tut seinen Willen, lebt heilig, setzt alles dran, habt diese Haltung in mir, in euch drinne, Gott nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ihr werdet erleben, wie Gott irgendwie Segen schenkt. Und ich glaube, ist nächste Woche noch der Zeugnisgottesdienst? Ist das noch so geplant? Ja, Rahel nickt. Wir haben nächste Woche eine Art Zeugnisgottesdienst, wo wir das Jahr irgendwie auch zusammenfassen wollen und keine Ahnung, wo ihr alle erzählen könnt. Und vielleicht fragt doch mal Gott, was ihr erzählen könnt. Und fragt doch auch mal, oder schaut mal, genau wie Gott durch Hagar sagt, achtet auf den Tag, seitdem ihr Gott gehorcht und heilig lebt, was er für Segen und Frucht in eurem Leben schenkt. Und erzählt uns davon. Ich denke, das ist eine riesen Ermutigung, von anderen Menschen zu hören, wie sie Gott gehorchen und Gott wirkt. Und eine Folge wird hoffentlich auch sein, dass Menschen euch angucken und euch fragen, was bist du denn für einer? Ja, soweit zu der Predigt. Ich bete noch. Ihr dürft alle mal aufstehen. Das tut, glaube ich, dem Körper auch ganz gut. Und danach kommt Benni nach vorne, denke ich. Ich danke dir, mein Herr und Heiland, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du bereit warst, diesen ja, auch doch so dreckigen Planeten einfach zu betreten, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen, bis ans Kreuz, wie wir schon gebetet und gehört haben, Herr. Und dass du gehorsam warst und dass durch dein Gehorsam so viel Frucht im Leben von so vielen Millionen, Milliarden Menschen entstanden ist, Herr, dass so viele Menschen gerettet wurden, dass so viele Menschen Frieden mit dir jetzt haben und ja, weil jetzt hier draußen sind und dein Wort verkünden, Herr. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen, der hier ist, der zu Hause zuhört, der diese Predigt und diese Worte irgendwann hören wird, dass du ihre Herzen, unsere Herzen weit machst, Herr, dass du dein Wort weiter ausstreust und Frucht bringst, Herr, dass wir bereit sind, deinen Weg zu gehen nach deinem Wort, dass wir nicht an unser altes Leben festklammern, Herr, sondern wenn es sein muss, dann knock uns doch irgendwie aus, dass du uns retten kannst, Herr, und lass uns in dieser Woche besonders erleben, Herr, oder öffne uns die Augen dafür, wie du Segen schenkst, denn du schenkst Segen, dass wir auch das erkennen und weitergeben und andere Leute dadurch ermutigen, ebenfalls diesen Weg zu gehen. Danke für dein Wort, danke, dass du mitten unter uns bist und wirkst. Herr, und so lass uns diese Worte weiter in der Woche verfolgen, dass wir darüber nachdenken, nachsinnen und danach leben. Amen.